NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir beginnen heute mit der Lesung der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eigentlich hieß er Joseph Korzeniowski und stammte als Sohn polnischer Adliger aus der heutigen Ukraine. Er ist vor 100 Jahren am 3. August 1924 in England gestorben. In seinem Buch aus den Jahren 1916-17 verarbeitet er persönliche Erfahrungen, die er 1888 als Kapitän der Otago machte, ein Schiff, das verschiedene Ziele im Indischen Ozean anlief. Daher auch der Untertitel des Werks »Ein Bekenntnis«. Darin wird der Begriff Schattenlinie zum einen wörtlich genommen, nämlich als die Linie 8 Grad 20 Minuten nördlicher Breite, die das Schiff überqueren muss. Zum anderen aber bezeichnet er auch eine imaginäre Linie, die, wie es heißt, im Zwielichtbereich zwischen Jugend und Reife liegt. Kurz, wir haben es mit einem Seefahrerroman und der Geschichte einer Menschwerdung zu tun. Der Vorleser ist Helmut Kraus, der 2019 verstorbene Kabarettist und Schauspieler, Synchronsprecher unter anderem von Marlon Brando und bekannt als Nachbar Paschulke in der beliebten Serie Löwenzahn.
D'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. Baudelaire. Nur junge Menschen haben solche Augenblicke. Ich meine nicht die ganz Jungen, nein, die ganz Jungen haben keine Augenblicke. Es ist das Vorrecht der frühen Jugend, ihren Tagen vorauszuleben, in der schönen Beständigkeit der Hoffnung, die keine Pausen und keine Selbstbetrachtung kennt. Man schließt die kleine Pforte der Kindheit hinter sich und tritt in einen verzauberten Garten ein, in dem selbst die Schatten verheißungsvoll glühen. Jede Wendung des Pfades hat ihren verführerischen Reiz. Nicht, weil es noch unentdecktes Land ist. Man weiß sehr wohl, dass alle Menschen den gleichen Weg gegangen sind. Es ist vielmehr der Zauber allgemeiner Erfahrung, von dem man einen außergewöhnlichen oder persönlichen Eindruck, kurzum etwas Eigenes, erwartet. Man geht dahin und erkennt die Wahrzeichen seiner Vorgänger. Erregt, belustigt, nimmt man zugleich Unglück wie auch Glück hin. Lob und Schläge, wie man sagt. Das allen gemeinsame, bunte Los, das so viele Möglichkeiten dem Verdienstvollen oder vielleicht dem vom Glück Begünstigten gewährt. Ja, so geht man dahin. Und auch die Zeit geht dahin, bis man voraus eine Schattenlinie wahrnimmt. Eine Warnung, dass man auch das Reich der unbeschwerten Jugend hinter sich lassen muss. In diesen Lebensabschnitt fallen gewöhnlich die Augenblicke, von denen ich eingangs gesprochen habe. Was für Augenblicke? Nun, die der Langeweile, des Überdrusses, der Unzufriedenheit. Augenblicke der Unbesonnenheit. Ich meine, Augenblicke, in denen die Jugend geneigt ist, übereilte Handlungen zu begehen, wie sich plötzlich zu verheiraten oder ohne Grund eine Stellung aufzugeben. Dies ist keine Ehegeschichte. So schlimm stand es nun doch nicht um mich. Meine Handlung, wie unbesonnen sie auch war, hatte mehr den Charakter einer Scheidung, beinahe einer Flucht. Kein vernünftiger Mensch hätte auch nur den geringsten Grund dafür angeben können, warum ich meine Arbeit hinwarf, meine Stellung aufgab und das Schiff verließ, dem man nichts Ärgeres nachsagen konnte, als dass es ein Dampfer war und deshalb vielleicht keinen Anspruch auf die unbedingte Treue erheben konnte, die, wie dem auch sei. Es hat keinen Zweck, eine Handlung beschönigen zu wollen, die ich damals selbst schon im Stillen für eine Laune hielt. Es war in einem Hafen des Ostens. Und es war ein Schiff des Ostens, insofern als es dort beheimatet war. Auf einer blauen, von Riffs starrenden See legte es seine Reisen zwischen unbekannten Inseln zurück. Am Heck führte es die britische Handelsflagge und im Großtopp die Reedereiflagge, die auch rot war, jedoch einen grünen Rand hatte und einen weißen Halbmond führte, da der Eigner ein Araber und dazu von fürstlichem Geblüt war, daher der grüne Rand der Flagge. Er war das Oberhaupt eines großen arabischen Fürstenhauses, aber man hätte keinen treueren Untertan des britischen Weltreiches östlich des Suezkanals finden können. Um die hohe Politik kümmerte er sich nicht im Geringsten, aber über seine Stammesgenossen übte er eine geheimnisvolle Macht aus. Uns war es gleich, wem das Schiff gehörte. Der Eigner musste in der Schifffahrtsabteilung seines Geschäftes Weiße beschäftigen, und viele von denen, die hier angestellt waren, hatten ihn vom ersten bis zum letzten Tag nicht zu Gesicht bekommen. Ich selbst sah ihn nur einmal, und das ganz zufällig am Quai, einen alten, schweigsamen, kleinen Mann, der auf einem Auge erblindet war, in einem schneeweißen Gewand und gelben Pantoffeln. Eine Schar malaiischer Pilger, denen er etwas hatte zugutekommen lassen, Lebensmittel und Geld, küsste ihm gerade inbrünstig die Hände. Seine Almosenspenden, hörte ich, waren sehr zahlreich und erstreckten sich fast über den ganzen Archipel. Denn, heißt es nicht, der Wohltätige ist der Freund Allahs? Ein ausgezeichneter und pittoresker arabischer Reeder, um den man sich nicht zu kümmern brauchte. Ein ganz vorzügliches schottisches Schiff, denn das war es vom Kiel aufwärts. Ein vortreffliches Seeschiff, das leicht sauber zu halten und in jeder Hinsicht handlich war. Kurzum ein Schiff, das von seiner aus dem Inneren kommenden Antriebskraft abgesehen wohl der Liebe eines Mannes würdig war. Bis auf den heutigen Tag gedenke ich seiner in aufrichtiger Verehrung. Was die Fahrt betraf, in der es eingesetzt war, und den Charakter meiner Bordkameraden, so hätte ich nicht glücklicher sein können, wenn mir ein wohlwollender Zauberer Leben und Menschen nach meiner Anweisung beschert hätte. Und dies alles gab ich plötzlich auf. Ich verließ es in jener uns so inkonsequent erscheinenden Weise, in der ein Vogel von einem bequemen Ast fortfliegt. Es war, als ob ich unbewusst ein Flüstern gehört oder etwas gesehen hätte. Nun, vielleicht. Am Tage vorher war alles noch in schönster Ordnung. Und am nächsten Tage war alles fort. Der Reiz des Lebens, seine Würze, das Interesse, die Zufriedenheit, alles. Es war einer jener Augenblicke, verstehen Sie? Wie eine Kinderkrankheit, die einen in späteren Jugendjahren befällt, ergriff es mich und raffte mich fort. Von jedem Schiff, meine ich. Wir waren nur 4 weiße Besatzungsmitglieder an Bord, mit einer großen Mannschaft, die aus Kalaschen und 2 malaiischen Bootsleuten bestand. Der Kapitän starrte mich angestrengt an, als versuchte er zu ergründen, was mir wohl fehle. Doch er war schließlich Seemann und war auch einmal jung gewesen. Alsbald zeigte sich ein verstecktes Lächeln unter seinem kräftigen, graumelierten Schnurrbart. Dann meinte er, dass er mich natürlich nicht mit Gewalt halten könne, wenn ich absolut gehen wolle. Es wurde vereinbart, dass ich am nächsten Tage abmustern sollte. Als ich aus dem Kartenhaus hinausging, fügte er plötzlich in einem eigenartig nachdenklichen Ton hinzu, er hoffe, ich würde das auch finden, was ich so begierig zu suchen schien. Diese dunkle, versöhnlich klingende Andeutung traf mich schärfer, als es der härteste Diamant vermocht hätte. Ich glaube wirklich, er hatte Verständnis für meine Stimmung. Der zweite Ingenieur hingegen fiel ganz anders über mich her. Er war ein junger, stämmiger Schotte mit einem glatt rasierten Gesicht und hellen Augen. Zuerst tauchte sein ehrliches, rotes Antlitz im Maschinenniedergang auf, dann kam der ganze, robuste Kerl zum Vorschein. Er hatte die Hemdsärmel aufgekrempelt und wischte sich langsam und bedächtig die kräftigen Unterarme mit einem Ballentwist ab. Seine hellen Augen drückten Verbitterung und Abscheu aus, als wäre unsere Freundschaft nun endgültig in die Brüche gegangen. Mit gewichtigem Ausdruck sagte er: »Na ja, das konnte ich mir doch denken, dass du bald nach Hause läufst, um irgend so eine dumme Göre zu heiraten.« Im Hafen herrschte stillschweigende Übereinkunft darüber, dass John Niven ein ausgesprochener Weiberfeind war. Ich war daher überzeugt, dass diese geradezu lächerliche Bemerkung nur boshaft, sogar sehr boshaft gemeint war und das Niederschmetterndste ausdrücken sollte, das er sich ausdenken konnte. Mein Lachen klang wie eine Entschuldigung. Ich war etwas niedergeschlagen. Auch die Ansicht des leitenden Ingenieurs über meine Handlungsweise war charakteristisch für ihn, aber er drückte sich freundlicher aus. Er war ebenfalls jung, aber sehr mager, und sein hageres Gesicht umgab eine Wolke flaumartigen Bartes. Den ganzen Tag, ob im Hafen oder auf See, konnte man ihn auf dem Achterdeck hastig auf- und abgehen sehen, und zwar mit einem ausgesprochen vergeistigten Gesichtsausdruck, der von dem ständigen Gefühl körperlichen Unbehagens herrührte, denn er litt unter chronischer Verdauungsstörung. Seine Ansicht über meinen Fall war sehr einfach. Er meinte, es sei weiter nichts als eine Lebersache. Was denn sonst? Er schlug mir vor, noch eine Reise an Bord zu bleiben und so lange eine gewisse Medizin einzunehmen, von deren Wirksamkeit er absolut überzeugt war. Ich werde Ihnen sagen, was ich tue. Ich werde für Sie 2 Flaschen davon aus meiner eigenen Tasche kaufen. So, könnte ich Ihnen einen besseren Vorschlag machen? Wie? Ich glaube, er hätte bei dem geringsten Anzeichen von Nachgiebigkeit meinerseits diese abscheuliche oder hochherzige Absicht tatsächlich ausgeführt. Inzwischen hatte sich jedoch der Zustand der Unzufriedenheit, des Überdrusses und Widerwillens in mir noch mehr gesteigert. Die letzten 18 Monate, so reich an neuen und vielfältigen Erlebnissen, kamen mir wie öde, trostlose Zeitvergeudung vor. Ich hatte das Gefühl, wie soll ich es ausdrücken, als sei ihnen überhaupt keine Wirklichkeit abzugewinnen. Was für eine Wirklichkeit? Ich wäre in großer Verlegenheit gewesen, das zu erklären. Hätte man mich dazu gedrängt, wäre ich wahrscheinlich einfach in Tränen ausgebrochen. Jung genug dazu war ich. Am nächsten Tag erledigten der Kapitän und ich unsere geschäftlichen Angelegenheiten auf dem Hafenamt. Es war ein großer, hoher, weißgetünchter, kühler Raum im friedlichen Glanz gedämpften Tageslichtes. Und alle, die sich darin befanden, die Beamten, das Publikum, waren weiß gekleidet. Nur von den schweren, polierten Schreibtischen im Mittelgang ging ein dunkler Glanz aus, und einige Papiere, die darauf lagen, waren blau. Riesige Zimmerfächer sandten von oben einen leichten Luftzug durch den makellosen Raum auf unsere schwitzenden Köpfe. Der Beamte hinter dem Tisch, auf den wir zugingen, lächelte leutselig und tat es weiter, bis mein Kapitän auf die gewohnheitsmäßige Frage »Abmustern und wieder anmustern?« mit den Worten »Nein, endgültig abmustern«, antwortete, worauf sich das Lächeln des Beamten plötzlich in eine tiefernste Miene verwandelte. Er sah mich nicht wieder an, bis er mir meine Papiere mit einem kummervollen Ausdruck überreichte, als seien sie meine Pässe für die Unterwelt. Während ich sie einsteckte, richtete er irgendeine leise gemurmelte Frage an den Kapitän, worauf ich diesen gutmütig antworten hörte: Nein, er geht von Bord, um nach Hause zu fahren. Oh, rief der andere und schüttelte betrübt den Kopf über meine traurige Lage. Obgleich ich nicht näher mit ihm bekannt war, lehnte er sich über den Tisch, um mir mitleidig die Hand zu schütteln, wie einem armen Teufel, der gehängt werden soll. Ich fürchte, dass ich hierbei keinen sehr freundlichen Eindruck machte, vielmehr in meiner Verstocktheit wie ein unverbesserlicher Sünder aussah. In den nächsten 3 oder 4 Tagen war kein heimkehrender Postdampfer zu erwarten. Und da ich jetzt ohne Schiff war und meine Beziehungen zur See für eine gewisse Zeit abgebrochen hatte, faktisch also bloß Passagier in spe, wäre es vielleicht passender gewesen, wenn ich ein Hotel aufgesucht hätte. Und einen Steinwurf vom Hafenamt entfernt lag auch eins, ein niedriger, aber irgendwie palastartig wirkender Bau mit weißen, säulenartigen Pavillons inmitten gepflegter Rasenflächen. Dort hätte ich mich wirklich wie ein Passagier gefühlt. Doch ich warf nur einen feindseligen Blick darauf und lenkte meine Schritte zum Seemannsheim. Ich ging im Sonnenschein, ohne ihn zu beachten, und im Schatten der großen Bäume auf der Promenade, ohne ihn zu genießen. Die tropische Hitze senkte sich durch das dichte Laub auf mich herab und hüllte meinen nur leicht bekleideten Körper ein, umklammerte meine aufsässige Unzufriedenheit, als wollte sie ihr Fesseln anlegen. Das Seemannsheim war ein großes, bungalowartiges Gebäude mit einer breiten Veranda und einem merkwürdig vorstadtartig aussehenden winzigen Garten davor, der mit einigen Sträuchern und Bäumen bepflanzt war. Das Ganze machte den Eindruck eines Landsitzes, hatte jedoch einen etwas behördlichen Anstrich, da es vom Hafenamt verwaltet wurde. Sein Leiter wurde offiziell mit Obersteward angeredet. Es war ein unglücklich aussehender, dürrer kleiner Mann, der in die Kleidung eines Jockeys gesteckt, wie der vollkommenste Vertreter dieses Berufs ausgesehen hätte. Aber es war klar, dass er irgendwann einmal in seinem Leben irgendwie mit der See in Verbindung gestanden hatte. Möglicherweise in der umfassenden Beziehung eines völligen Versagens. Ich hätte seine jetzige Beschäftigung für eine sehr leichte gehalten, aber aus irgendeinem Grunde behauptete er stets, dass diese Stellung eines Tages sein Tod sein würde. Das war mir ziemlich schleierhaft. Vielleicht war ihm von Natur aus schon alles zu viel. Auf jeden Fall schien er äußerst ungern Gäste in seinem Hause zu haben. Als ich es betrat, glaubte ich, er würde sich darüber freuen. Es war dort so still wie im Grabe. In den Wohnräumen war niemand zu sehen. Auch die Veranda war leer, bis auf einen Mann, der am äußersten Ende lang ausgestreckt in einem Liegestuhl dahindöste. Als er meine Schritte hörte, öffnete er ein abscheulich verglastes Auge. Er war mir fremd. Ich zog mich zurück und ging durch das Esszimmer, einen sehr kahlen Raum, von dessen Decke ein Zimmerfächer regungslos über den in der Mitte stehenden Tisch herabhing, und klopfte an eine Tür, auf der in schwarzen Buchstaben Obersteward stand. Als auf mein Klopfen eine Stimme in ärgerlichem, klagendem Ton missmutig antwortete: »Du meine Güte, du meine Güte, was ist nun schon wieder?« trat ich sogleich ein. Es war ein eigenartiges Zimmer, wie man es selten in den Tropen findet. Vor den Fenstern, die alle geschlossen waren, hatte der Kerl riesige, verstaubte, billige Gardinen hängen. Die Ecken hatte er mit Haufen von Pappschachteln vollgepfropft, wie sie die Modistinnen und Schneiderinnen in Europa benutzen. Und das Mobiliar, das er sich irgendwie beschafft hatte, hätte aus einer ehrbaren, guten Stube im Osten Londons stammen können. Ein Rosshaarsofa und dazu passende Lehnstühle. Mit einem flüchtigen Blick nahm ich wahr, dass überall auf den scheußlichen Polstermöbeln schmutzige Schondeckchen lagen, was mich insofern mit ehrfürchtiger Scheu erfüllte, als man nicht einmal ahnen konnte, aus welch rätselhaftem Zufall, Verlangen oder Einfall sie hierher gelangt waren. Ihr Besitzer hatte den Rock ausgezogen und lief in weißen Hosen und einem kurzärmeligen Unterhemd, mit beiden Händen seine mageren Ellbogen umklammernd, lauernd hinter den Stühlen hin und her. Ein Ausruf des Schreckens entfuhr ihm, als er hörte, dass ich mich hier einige Zeit aufhalten wolle. Er konnte jedoch nicht leugnen, dass noch viele Zimmer im Hause frei waren. »Gut, können Sie mir dasselbe Zimmer geben, das ich letztes Mal hatte?« Hinter einem Haufen Pappschachteln, die auf dem Tisch standen, ließ er ein schwaches Stöhnen hören. Was der Kerl wohl in diesen Kartons aufbewahrte? Ein merkwürdiger Geruch von Seetang, orientalischem Plunder und exotischen Tieren erfüllte das Zimmer. Ich konnte nur seinen Schädel und seine unglücklichen Augen sehen, die hinter der Barriere auf mich gerichtet waren. »Es ist nur für ein paar Tage«, sagte ich, um ihn etwas aufzuheitern. »Würden Sie dann vielleicht im Voraus zahlen?«, meinte er hierauf ungeduldig. »Auf keinen Fall«, platzte ich heraus, sobald ich die Sprache wiedergewonnen hatte. »So etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Das ist doch die größte Unverschämtheit.« Er hatte seinen Kopf in beide Hände genommen und sah so verzweifelt aus, dass ich meine Empörung unterdrückte. Ach je, regen Sie sich doch bloß nicht so auf. Das verlange ich doch von jedem.« »Das glaube ich nicht«, sagte ich barsch. »Nun ja, ich werde es aber in Zukunft tun. Und wenn die Herren alle damit einverstanden sind, im Voraus zu zahlen, dann könnte ich auch Hamilton dazu kriegen, seine Schulden zu bezahlen. Immer wenn er hier auch erscheint, ist er völlig abgebrannt. Und selbst wenn er Geld hat, will er seine Rechnung nicht bezahlen. Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Er beschimpft mich und sagt, ich könnte doch nicht einen Weißen einfach auf die Straße werfen. Also, wenn Sie nur...« Ich war sprachlos. Und ich glaubte ihm auch nicht. Ich hatte den Kerl im Verdacht, dass er einfach bodenlos unverschämt war. Und erklärte ihm aufs Nachdrücklichste, er könne sich samt seinem Hamilton zum Teufel scheren. Ich verlangte jetzt jedenfalls, dass er mir das Zimmer zeige und mich mit seinem unsinnigen Gerede verschone. Hierauf holte er irgendwoher einen Schlüssel und ging mit mir aus seinem Stall, wobei er mir einen giftigen Seitenblick zuwarf. »Ist jemand hier, den ich kenne?«, fragte ich ihn, ehe er mein Zimmer verließ. Wieder verfiel er in den üblichen, gequälten, verärgerten Ton und sagte, dass Kapitän Giles von einer Zulu-Seereise zurückgekehrt sei und sich zurzeit hier aufhalte. Dann seien noch zwei andere Gäste da. Nach einer Pause fügte er hinzu, und auch Hamilton, natürlich. »Ach ja, Hamilton«, sagte ich, worauf sich der elende Kerl nochmals laut aufstöhnend davonmachte. Als ich um die Mittagszeit in das Esszimmer ging, war mein Ärger über seine Unverschämtheit noch nicht verraucht. Er war dort dienstlich und beaufsichtigte die chinesischen Aufwärter. An dem langen Tisch war nur ein Ende für das Mittagessen gedeckt, und träge bewegte der Zimmerfächer die heiße Luft über der kahlen Fläche gelackten Holzes. Wir saßen zu viert an dem gedeckten Teil des Tisches. Darunter befand sich auch der dösende Fremde aus dem Liegestuhl. Er hatte jetzt beide Augen etwas geöffnet, saß aber weit zurückgelehnt da und schien nichts zu sehen. Die würdevoll aussehende Person neben ihm, mit dem kurzgeschnittenen Backenbart und dem sorgfältig rasierten Kinn, war natürlich Hamilton. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich so viel auf den Stand einbildete, für den ihn die Vorsehung zufällig bestimmt hatte. Mir wurde erzählt, dass er mich als regelrechten Außenseiter ansehe. Bei dem Geräusch, das ich machte, als ich meinen Stuhl zurückschob, blickte er nicht nur auf, sondern hob auch die Augenbrauen in die Höhe.
Helmut Kraus mit der ersten Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Knapp 2 Jahre nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines gibt es offenbar einen ersten Haftbefehl gegen einen Verdächtigen. Nach Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Wochenzeitung Die Zeit hat die Bundesanwaltschaft einen Ukrainer im Visier. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Dem Bericht zufolge hat sich der Verdächtige zuletzt in Polen aufgehalten, ist inzwischen aber untergetaucht. Demnach wurde der Haftbefehl bereits Anfang Juni erwirkt. Die deutschen Strafverfolger seien dann mit einem europäischen Haftbefehl auf die polnischen Behörden zugegangen. Auf das deutsche Rechtshilfeersuchen habe es aber keine Antwort gegeben. Zwei weitere ukrainische Staatsangehörige gelten dem Bericht zufolge ebenfalls als verdächtig. Sie sollen möglicherweise als Taucher die Sprengladungen an den Pipelines angebracht haben. Bei dem Anschlag im September 2022 waren 3 von 4 Strängen der beiden Nord Stream Pipelines in etwa 80 Metern Tiefe am Grund der Ostsee zerstört worden. Durch die Röhren von Nord Stream 1 war zuvor über Jahre ein